Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Lebensgeschichten der Digitalisierung. Ein gemeinsames Projekt von Stadt Aschaffenburg und dem Medienhaus Mein Echo. Mein Name ist Martin Schwarzkopf, ich bin Chefredakteur im Medienhaus Mein Echo und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit drei spannenden Gästen über ein ebenso spannendes Thema reden darf. Heute beschäftigen wir uns damit, dass ein Thema der Digitalisierung derzeit dabei ist, völlig neue Dimensionen zu erreichen. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz Bilder erzeugt, was bedeutet das für unsere Wahrnehmung von Wahrheit? Welche Herausforderungen bringt das für Stadtentwicklung, Verwaltung, Kunst und die digitale Wirtschaft mit sich? Und wie beeinflusst es unser Vertrauen? Vertrauen als Basis in das, was wir sehen und was wir als Realität wahrnehmen. Ich freue mich sehr, dass ich darüber heute mit drei Gästen sprechen darf. Anfangen möchte ich mit dem Hausherrn, dem Gastgeber. Lieber Herr Leiderer, herzlich willkommen. Sie sind in fast allen Folgen dabei gewesen. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Herzlich willkommen, Erik Leiderer, der Digitalbürgermeister der Stadt Aschaffenburg. Ich freue mich, dass aus Stuttgart eine der Expertinnen für KI-generierte Bilder und Videos zu uns gekommen ist, Samira Cici. Sie bezeichnet sich selbst, jedenfalls habe ich das in einer Biografie beim Kongress Republika gelesen, als halbafrikanische Fränkin mit Zockerleidenschaft und einem Hang zur Perfektion. Herzlich willkommen, Frau Cici.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie sind Diplomdesignerin, Spezialistin für Videos auch, also für Bewegtbilder, und sind auch als Speakerin in Deutschland sehr weit unterwegs, um sich mit dem Thema KI und dem Diskurs rund um KI und der Veränderung von Bilderwelten auseinanderzusetzen, dass Sie da sind. Und auch ein Gesprächspartner, der schon häufiger da war und der für die digitale Entwicklung der Stadt Aschaffenburg eine Rolle im Hintergrund wahrnimmt, aber durchaus eine wichtige Rolle, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Bei uns ist der IT-Berater Frank Tendler, der bei, ja, wie gesagt, digitaler Stadtentwicklung hier durchaus ein Wörtchen mitzureden hat und auch als Entwickler für Arbeiten mit künstlicher Intelligenz unterwegs ist und deshalb auch zu unserem heutigen Thema viel zu sagen hat. Herzlich willkommen, Herr Tendler.
Danke, einmal wieder.
Ja, lassen Sie uns anfangen mit einem Blick auf visuelle Wahrheit und Manipulationen. Herr Leiderer, als Bürgermeister und Digitalisierungsverantwortlicher stehen Sie vor der Herausforderung, wie sich Städte digital weiterentwickeln, ohne dabei das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu verlieren. KI-generierte Bilder und Deepfakes können genau das Vertrauen in offizielle Informationen und Verwaltungsprozesse untergraben. Etwas, was wir ja durchaus wissen, dafür gibt es ganze Trollfabriken und es wird durchaus aktiv auch betrieben. Wie erleben Sie das aus Sicht der Stadtverwaltung? Gibt es denn hier bereits Strategien oder Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken?
Also zum einen ist es essentiell, dass eine Kommune, eine Stadtverwaltung gut und klar kommuniziert und diese Themen aufgreift. Und eine Stadtverwaltung kann politisch, aber auch im Daily Business hart getroffen sein, wenn Geschichten oder Falschinformationen mit falschen Bildern kursieren und falsche Geschichten über die Stadtverwaltung verbreitet werden. So, das ist immer das eine. Strategien, wir sind gerade dabei. Das Wichtigste ist Aufklärung. Das Wichtigste ist, sich damit zu beschäftigen. Wie kann man eine Echtheit von Bildern überprüfen? Dazu zählt einfach die Medienkompetenz der Stadtgesellschaft weiter zu verbessern, Angebote zu schaffen. Wie erkennt man Fake News, Deepfakes? Wie ist es aufgebaut? Und vor allem das Vertrauen, dass die Stadtverwaltung keine KI-generierte Bilder benutzt, damit dieses Vertrauen die Stadtgesellschaft hat.
Ich glaube, wir werden da in Details nochmal draufschauen, inwieweit KI ja vielleicht auch an manchen Stellen helfen könnte, zum Beispiel bei Planungsskizzen und Ähnlichem. Und wir werden auch nochmal draufschauen, inwieweit die Medienbildung, welche Rolle das dann spielt. Frau Cici, Sie arbeiten intensiv mit KI-generierten Bildern. Wie groß ist das Risiko, dass manipulierte Bilder oder Deepfakes so realistisch werden, dass sie zur gezielten Desinformation eingesetzt werden? Da sind wir dann nicht längst.
Ja, da sind wir leider tatsächlich längst angekommen. Wir sind definitiv mit den heutigen Mitteln in der Lage, Bilder so realistisch zu produzieren, dass sie im Grunde von Originalbildern für mindestens den Laien nicht mehr erkennbar sind. Das heißt, also, da brauchen wir uns nichts vormachen, dass wir definitiv, auch wie Herr Leiderer schon gesagt hat, mehr in das Thema Medienkompetenz investieren müssen, Zeit darin in die Kommunikation über die Generierung von Bildern und die Echtheit oder Glaubwürdigkeit dieser KI-generierten Bilder diskutieren müssen, in Diskurs gehen müssen und Menschen einfach aufklären. Das heißt also, sich auf Technologien zu verlassen, um Bilder hundertprozentig als das zu identifizieren, was sie sind oder eben nicht sind, da dürfen wir uns meiner Meinung nach nicht darauf verlassen, sondern wir müssen eher Kompetenzen entwickeln in der Recherche und in der sauberen Nachprüfung der Medien, die wir konsumieren und die wir halt auch verbreiten.
Mir fällt da ein Beispiel dazu ein, das ich sehr frappierend fand. Ich habe in der Hochschule mit Studierenden von mir mal drüber gesprochen, wie sie das erleben. Und die Studierenden waren felsenfest davon überzeugt, den Unterschied zwischen Fakes und echten Bildmaterialen, Videos zu erkennen. Woher kommt diese Selbstüberschätzung?
Ich glaube, es liegt daran, dass natürlich auch schon in der Startphase der Tools, die wir nutzen können, um Bilder zu generieren, natürlich die kuriosesten Beispiele dabei herausgekommen sind, 6 Finger an einer Hand oder andere Bildfehler, die eben entstehen, wenn wir mit generativen Tools arbeiten. Aber die sind natürlich permanent nachgebessert worden. Und wir sind im Prinzip heute da einfach auch schon 10 Schritte weiter. Und ich glaube, das beruht dann sehr stark auf diesen alten, vielleicht vor einem Jahr noch gültigen Haltungen oder Treffsicherheit vielleicht auch des einen oder anderen, da gut zu unterscheiden. Und das ist, also wir dürfen uns da nichts vormachen. Die Bilder werden nie wieder so schlecht aussehen wie heute. Und die sehen jetzt schon verdammt gut aus.
Herr Tendler, Sie beschäftigen sich mit digitalen Strategien für Verwaltung und Unternehmen. Wie gut sind Organisationen darauf vorbereitet, die Echtheit von Bildmaterial zu gewährleisten, das sie selbst oder andere nutzen?
Also auf einer Skala von 1 bis 100 würde ich das bei 4,5 ansetzen. Also das ist erschreckend, wie wenig sich erstens darüber Gedanken gemacht werden, welche Auswirkungen es haben kann, auch wenn die tagtäglich erlebt werden und auch tagtäglich Beschwerden eintreffen darüber. Und noch weniger wird überhaupt darüber nachgedacht, was diese Bilder eigentlich mit einem machen. Wir reden ja nicht nur von Bildern, sondern von Filmen oder auch von Fake-Texten. Das ist quasi eine Fake-Media, müsste man eigentlich eher heute schon sagen. Ja? Also die werden ja in der Lage, eine Zeitung wie das Mein Echo komplett zu faken. Und ne, sie wird das vielleicht einen Tag später mitbekommen, aber mir wäre das Kind schon in den Brunnen gefallen. Deshalb ist es immer wieder für mich eine große Freude, dass ausgerechnet dieses Thema hier so proaktiv von Ihnen auch wieder hier auf den Tisch gebracht wird. Städte haben da noch gar keine Vorstellung von. Städte haben keine Gedanken daran. Oftmals sind die Pressestellen der Städte nicht in der Lage, einfachste Tools überhaupt zu benutzen, um ihre tägliche Arbeit sinnvoll zu gestalten, geschweige denn, dass die wissen, wie künstliche Intelligenz und wie modernste digitale Lösungen sinnvoll und nachhaltig pro Bürger und Bürgerin eingesetzt werden können. Also es fehlt in den meisten Städten in Deutschland die Digitalkompetenz. Ja, und darauf können Sie mich wirklich festnageln. Das ist ein entscheidender Unterschied zu dem, was hier in Aschaffenburg stattfindet. Das freut mich immer so, dass das Thema aufgegriffen wird. Jetzt heute Morgen gab es einen grandiosen Podcast von einem Kollegen namens Stefan Pfeiffer. Der hat sich genau mit dem Thema auseinandergesetzt. Er hat gesagt, da drin, das habe ich nachgeschaut von meiner Bahnfahrt, die Quote von Fake in sozialen Medien ist in den letzten 2 Jahren um 3000% gestiegen. Das heißt, wir leben in einer digitalen Müllhalde von Fälschung. Und darum, um das aufzugreifen, ist es auch so, was meine Kollegin gerade gesagt hat, dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage sind, nur annähernd zu erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Wir nehmen es hin, wir verzweifeln.
Ich hoffe, dass es uns in der nächsten Dreiviertelstunde gelingt, noch den einen oder anderen Weg jenseits dieser Verzweiflung aufzuzeigen. Aber ich würde gerne einen Punkt nochmal nachfragen. Frau JJ, gibt es denn bereits Technologien, mit denen wir Kinder erkennen lassen? Sie haben schon in Ihrer ersten Antwort davor ein bisschen gewarnt, auf solche Technologien zu setzen. Also sind wir schon an dem Punkt, wo wir uns auf die Technik nicht mehr verlassen können?
Ja, das halte ich für sehr unrealistisch leider, dass wir uns da technisch quasi vorschützen. Das wird immer ein Thema sein, wo wir, ich glaube, dann hinterherlaufen werden. Das heißt, es wird immer Lösungen geben, sobald wir technisch in der Lage sind, etwas zu identifizieren, wird es Wege geben, das wieder zu umgehen. Das heißt, also ich glaube, es ist für uns die falsche Strategie, wenn wir weiter versuchen, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, sondern wirklich eher zu sagen, okay, wir müssen damit klarkommen, dass die Technologie sich so weiterentwickeln wird, dass sie zumindest ja für die breite Masse der Bevölkerung nicht eindeutig sauber und vor allem nicht auf die Schnelle identifizierbar ist. Und deswegen müssen wir eher dahin kommen, dass wir sagen, Menschen müssen einfach bewusst sein, dass die Bilder, die sie sehen, sehr gut möglich ein Teil der Müllhalde sind und dass ich Wege finden muss, für mich zu verifizieren, was ist davon wahr, hat es stattgefunden, habe ich weitere Quellen dazu, sind diese Quellen glaubwürdig und mit dem gesunden Menschenverstand natürlich auch dran gehen, wie wahrscheinlich ist es, dass das stattgefunden hat und dann mit so einer guten, kritischen Haltung eben auch damit umzugehen und dann eben nicht sofort auf den Teilen-Button zu klicken und zu sagen, Mensch, das war jetzt irgendwie spannend, weiter in die Welt damit. Weil passieren wird es und technologisch werden wir da, glaube ich, nicht hinterherkommen.
Leider, dieser Befund ist ja erstmal schon ziemlich dramatisch. Das Thema digitale Müllhalde ist angekommen worden, die Technik hilft uns da nicht wirklich weiter. Was müsste denn aus Ihrer Sicht politisch oder regulatorisch getan werden, um den Missbrauch von KI-generierten Bildern zu minimieren? Und Hand aufs Herz, hat da die kommunale Ebene, haben Sie als Vertreter einer Stadt da überhaupt irgendwelche Werkzeuge in der Hand?
Zumindest können wir keine Gesetze erlassen als Kommune. Wir können Richtlinien erlassen, wir können sagen, wie wir damit umgehen, wie wir uns selbst verpflichten. Also ich hatte ja vorhin gesagt, man muss Vertrauen haben, dass eine Verwaltung keine KI-generierte Bilder nutzt. Das will ich an der Stelle nochmal ein bisschen korrigieren. Ich wollte damit eigentlich sagen, keine Fake News benutzt für diese KI-generierte Bilder. Natürlich, wenn eine Stadtverwaltung ein KI-generiertes Bild nutzen sollte, muss eine klare Kennzeichnung dafür her. Und darauf muss sich der Bürger, die Bürgerin darauf verlassen können, dass das die Stadt so macht. Dasselbe ist natürlich, aber da kommen wir nachher nochmal dazu, bei den Planungsgeschichten. Also wichtig ist an der Stelle Transparenz. Eine Verwaltung kann sich selber Richtlinien ergeben und kann der Stadtgesellschaft versichern, dass wenn wir ein KI-generiertes Bild nutzen, das auch entsprechend so kennzeichnet.
Herzlichen Dank mal für diesen Einstieg in das Thema und wir wollen jetzt versuchen, einzelne Aspekte von künstlicher Intelligenz in der Welt der Bilder aufzuschauen. Und das vielleicht auch etwas positiver aufzuladen, als das jetzt zu Beginn geschehen ist, weil KI als Technologie, als relativ neue Technologie, bietet ja immer Chancen und Risiken. Und ich glaube, wir sind uns hier in der Runde einig, dass es wichtig ist, über die Chancen zu reden, ohne die Risiken zu übersehen und mit den Risiken dann den richtigen Umgang zu finden. Deshalb haben wir den zweiten Themenblock mal überschrieben mit KI als kreativer Partner. Und Frau JJ, KI ist längst nicht mehr nur ein Werkzeug für technische Optimierung, sondern wird zunehmend eben als kreativer Partner genutzt. Wie verändert maschinelles Lernen die Arbeit von Künstlerinnen, von Designern, von Filmemacherinnen? Schafft KI eine neue Ästhetik oder bleibt sie einfach nur ein Tool für kreative Arbeit?
Es ist definitiv ein sehr, sehr nützliches Toolset. Also die generative KI oder die Vielfalt an Anwendungen im Bereich generativer KI sind erstmal ein unglaublich nützliches Werkzeug, um handwerkliche Arbeitsschritte zu erleichtern, zum Teil auch abzunehmen. Sie bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel sich Arbeitsprozesse zu erleichtern. Oder ich kann es sehr individuell nutzen und im verschiedenen Kreativdisziplinen eben da einsetzen, wo ich möglicherweise redundante Tätigkeiten habe, wo ich vielleicht auch Zeit sparen muss. Dann habe ich im Prinzip als kreativer Dienstleister, das gibt ja also sehr viele Menschen, die da im Auftrag künstlerisch tätig sind, die haben ja sowieso schon oft zu kämpfen mit mangelnden Ressourcen. Es gibt harte Deadlines, es gibt vielleicht auch weniger Budgets. Und auch hier ist der Einsatz von generativen Tools natürlich extrem nützlich. Das heißt, ich kann mit wenig Personal sicherstellen, wenn ich diese Tools gut beherrsche, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich lerne, wie ich diese Tools genauso gut im Einsatz habe, wie ich meine kreativen Tools bisher auch benutzt habe, dann kann ich natürlich sicherstellen, dass ich auch in kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und deswegen finde ich, ist es wahnsinnig wichtig für Kreativschaffende, sich mit den Eingabebefehlen an die Tools auseinanderzusetzen und die wirklich zu meistern. Denn ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und einen großen Unterschied macht, wer vor der Maschine sitzt. Es ist zwar leicht zu bedienen, wirklich für alle Personen, aber es ist nun mal ein großer Unterschied, ob ich jemand bin, der hat ein Konzept oder die möchte ein ganz bestimmtes Ergebnis erreichen, und ich habe dann auch die Skills, die Möglichkeiten, das dann auch so umzusetzen. Das heißt, ich kann da Zeit gewinnen und ich kann definitiv einen Unterschied machen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass sehr viele Menschen, die künstlerisch arbeiten, natürlich auch vielleicht Aversionen haben gegen die KI per se, in ihrer abstrakten Form, aber eben vielleicht auch in der konkreten Form, weil viele Menschen im Kreativbereich natürlich gerade diese handwerklichen Tätigkeiten wirklich schätzen und das ein großer Grund ist, warum sie in den Beruf eingestiegen sind. Das heißt immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man gerade Kreativberufe, diese Tools sozusagen versucht, einander anzunähern oder anzufreunden. Die einen feiern es ab, weil sie wissen, ich kann damit jetzt unliebsame Tätigkeiten einfach automatisieren oder über die Automation hinaus sogar wirklich für mich nutzbar machen und damit Dinge erreichen, die ich vorher nicht erreichen konnte. Aber auf der anderen Seite eben auch der Respekt und die Wertschätzung vor dem Handwerk sozusagen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist eben, wie bekomme ich die Wertschätzung für das Handwerk weiterhin transportiert oder gewöhne ich Menschen daran, dass so ein Bild jetzt plötzlich in Sekunden entsteht. Viele Künstlerinnen und Künstler natürlich Werke geschaffen haben, mit denen diese Tools trainiert. Ich glaube, es ist immer sehr, sehr zweischneidig, wie man das als Kreativschaffender betrachten kann.
Zu dem Trainingsthema und dem damit verbundenen Thema Urheberrecht komme ich gleich noch, aber Herr Tendler, vielleicht eine Frage. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Co-Intelligence, also der engen Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI, genau das, was uns ja jetzt gerade skizziert worden ist. Wie kann KI in kreativen Prozessen so eingesetzt werden, dass sie menschliche Kreativität ergänzt, vielleicht fördert, anstatt sie zu ersetzen?
Auch ein Beispiel von heute. Letzte Woche bei einem Zoom-Gespräch wurde eine KI dazu geschaltet. Dieses Videotool Zoom enthält einen sogenannten KI-Freund, Companion, der eine Aufzeichnung vor sich nimmt. Also da saßen dann 8 Leute im Gespräch und es kam eine Zusammenfassung zustande, die allerdings nichts mit dem Kontext zu tun hatte. Die KI hat sich Mühe gegeben, das, was gesagt wurde, in irgendeiner Form den Menschen zuzuordnen. Aber während wir beide uns dann über den Bildschirm angucken können, kann die KI das nicht. Also was ich Ihnen ins Gesicht sage, hat eine andere Wirkung als das, was Sie nur hören können. Ja, darum sind Podcasts jetzt auch anders aufgebaut als Videointerviews zum Beispiel. Alle waren enttäuscht, weil die Mitarbeiterin, die das Ganze dann transkribieren sollte, hat alles nochmal schreiben müssen. Dann habe ich ihr gesagt, nein, das machen wir anders, schick mir das bitte mal. Und ich habe das dann meinem KI-Assistenten gegeben, der genau den Kontext weiß, weswegen ich im Gespräch dabei war. Ich habe das Treffen damit vorbereitet, ich habe inhaltlich diskutiert, welche Schwerpunkte wir dabei legen. Der wusste genau zu dem Punkt, was wir vorher besprochen haben. Habe ich ihm das Papier gegeben und habe ihn gebeten, in einem Gespräch und nicht mit einem einfachen Befehl, bitte daraus einen Text zu generieren, der wiedergibt, was wirklich vom Innersten in diesem Gespräch zustande kam. Dann passte das. Das ist der Unterschied. Wenn wir Menschen mit einer KI arbeiten, die nicht den Kontext versteht, in dem wir leben und etwas zu tun haben, kommt eine Erfindung dabei heraus, die oftmals nichts mit der Realität zu tun hat. Erst in dem Augenblick, wo die KI gelernt hat, wer wir sind, was wir machen, was wir tun, natürlich alles im Rahmen DSGVO, Datenschutz etc. pp., dann erst kann die generieren, etwas Neues generieren aus dem, was ihr vorgelegt habt. Eine KI will immer gefallen. Sie werden niemals von der KI eine Antwort erhalten, wenn sie mit ChatGPT oder ähnlichen Tools arbeiten, wo die sagt, ich kann dir leider keine Antwort geben, weil ich habe keine Ahnung davon. Sondern die wird halluzinieren. Und das ist dann der Punkt. Wir müssen also KIs, so wie das ja in Aschaffenburg zum Beispiel mit der digitalen Manufaktur der DIMA gemacht wird, hochspezifisch trainieren, dass sie genau wissen, was ist der Hintergrund meiner Arbeit, wie soll ich diese Arbeit durchführen, welche Emotionalität soll ich mit hineinbringen, wie soll ich auf die Menschen eingehen und wie kann ich das, was ich von den fremden Menschen gehört habe, in den Kontext meiner Arbeit überführen. Und das halte ich für den faszinierendsten Vorgang. Bei Bildern passiert das nicht. Sie geben zwar dem ganzen Tool einen Kontext wieder, aber es wird etwas erschaffen, was eine strategische Lösung ist und keine kooperative Lösung. Ja, und deshalb muss man da auch wirklich fein unterscheiden. Ein persönlicher KI-Assistent, wie zum Beispiel die DIMA oder wie wir hier im Team vom Digitalbereich selber mit kleinen KIs arbeiten, die werden immer sehr stark trainiert. Und erst dann ergeben sie einen Sinn.
Wir sind jetzt beim Thema Training wieder gelandet und Sie haben das Thema auch schon angesprochen, nämlich die Herkunft von Trainingsdaten, die ja gerade in kreativen Fragestellungen ein Riesenthema ist. KI wird oft mit bestehenden Bildern trainiert. Wie stellt man sicher, dass KI-generierte Bilder dann nicht unbewusst Stereotypen reproduzieren als ein Teil des Problems? Ein anderer Teil des Problems kann aber auch sein, wie stellt man sicher, dass Urheber, die eine eigene geistige Leistung irgendwann mal erbracht haben, dass die Urheber entsprechend partizipieren?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr aktuelles und relevantes Problem, das Sie da ansprechen. Vielleicht zum ersten Teil der Frage, wie stelle ich sicher, dass diese Bias, diese Vorurteile nicht reproduziert werden im Ergebnis, kann ich eigentlich per se nicht sicherstellen. Das heißt, die sind drin, das hat was mit den Trainingsdaten natürlich selbst zu tun und mit der Menge an Daten. Die einzige Art und Weise, wie ich als Nutzerin dagegen wirken kann, ist wirklich, indem ich aktiv in den Prompts, den Eingabebefehlen, versuche, dem entgegenzuwirken. Ich habe ein recht aktuelles Beispiel. Ich war Anfang des Jahres in einem Acceleratorprogramm für Kreative, die da so im KI-Prozess verschiedene Tools genutzt und gelernt haben. Da war ich Teil einer Kohorte und da war ein Teilnehmer dabei, der hatte eben die Frage, wie schaffe ich es, eine diverse Gruppe von CEOs um einen Meetingtisch herum zu setzen, und diese CEOs haben legere Kleidung an und so weiter und so fort. Das heißt, da waren so viele Informationen in dem Prompt enthalten oder hätten so viele Informationen in dem Prompt enthalten werden sollen, das hätte die Maschine mit einem Mal gar nicht hinbekommen. Das heißt, am Ende sitzen 5 gleich aussehende männliche, weiße Männer, männliche CEOs um einen Tisch im Anzug. Das heißt, allein schon die Art, wie ich ein Prompt gestalten muss und aufbauen muss und zum Teil eben Schritt für Schritt dieses Bild generieren muss, macht letzten Endes den Unterschied im Ergebnis. Das wird nur jemandem gelingen, der die sozusagen weiß, zu was die Tools in der Lage sind und eben dementsprechend wirklich entgegenwirkt. Das heißt, jede Person idealerweise einzeln prompten und ganz klare Angaben zu der Kleidung, zu der Alter vielleicht auch, Geschlecht etc. mitzuliefern, damit ich wirklich eine diverse Gruppe in dem Moment bekomme. Und das Wort CEOs zum Beispiel komplett zu vermeiden. Das war eigentlich so der Aha-Moment in der Runde, dass es immer, wenn das Wort CEO zum Beispiel schon in dem Prompt vorkam, dass es gar nicht anders ging. Also es war unglaublich schwierig entgegenzuwirken. Und dann hat das Wort durch zum Beispiel Professionals etc. ausgetauscht. Und das sind so Themen, die muss man lernen. Die lernt man meistens in der Anwendung oder eben indem man mal in einer Gruppe von kreativen Leuten sitzt, dasselbe Problem vielleicht schon mal vorher hatten und da schon die Lösungsstrategie entwickelt haben. Aber es ist wirklich nicht selbsterklärend. Und das heißt, also kreativ gegenprompten ist sozusagen die einzige Möglichkeit, als Nutzerin letzten Endes ein Ergebnis zu bekommen, das nicht widerspricht, was wir hier vermeiden wollen und nicht sofort in die Stereotypen verfällt.
Das Urheberrechtsthema, gibt es da schon Ideen, gibt es da Lösungen oder die bittere Wahrheit, damit müssen Kreative halt leben, dass ihr Material raucht, benutzt wird?
Da streiten sich wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang Gerichte letzten Endes. Ich habe neulich erst gelesen, dass Autorenverbände in Frankreich da wiederum jetzt massiv klagen, weil sie die Texte ihrer Autoren und Autorinnen, französischsprachigen Teil eben der Language-Modelle wiedergefunden haben und da eben massiv versuchen, dagegen vorzugehen. Ich selbst bin gar nicht aus dem juristischen Bereich, ich kann es also schwer beurteilen, wie erfolgsversprechend diese Klagen sein werden. Ich fürchte, dass wir damit leben werden müssen, letzten Endes, weil ich glaube, diese Klagen, wenn dann sozusagen einmal so ein Verfahren irgendwie erfolgreich für Autoren ausgehen würde, das wären ja also Trilliardenbeträge wahrscheinlich an Schadensersatz für Künstlerinnen und Künstler weltweit, weil das ja eben nicht nur um Texte geht, es geht um Bilder, es geht um Fotografien und da sind ja Lebende und Verstorbene mit Erben, die Rechteinhaber sind, Musik, da ist so viel, das im Prinzip schon benutzt worden ist, auch zum Beispiel, was, wenn ich jetzt auf Social Media, selbst als nicht bekannte Künstlerin, was veröffentliche, hätte ich ja auch das Urheberrecht an meinen eigenen Bildern, an meinen Fotos, an meinem Privatleben. Und natürlich fließt das ebenso ein. Und ich glaube, deswegen, das wird immer unwahrscheinlicher, dass da wirklich eine Art Entschädigung stattfindet. Aber vielleicht können wir durch Regularien in der Zukunft zumindest dafür sorgen, dass in irgendeiner Form Autoren und KünstlerInnen da partizipieren können und vielleicht wie so ein GEMA-Modell sozusagen dann wenigstens einen Teil der Einkünfte wieder zurückbekommen.
Herr Leiderer, wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass öffentliche Institutionen sicherstellen, dass KI-generierte Kampagnen eben nicht nur Stereotype widerspiegeln, sondern so divers und inklusiv, wie es eben geboten wäre, sind? Gibt es dazu Überlegungen in Ihrer Verwaltung?
Ja, zum einen ist das kann es eine starke Stütze sein für Social Media und Pressearbeit in den Verwaltungen. Man kann natürlich auch wunderbar komplexe Themen über KI-generierte Infografiken gut darstellen, auch auslesbar, verbal darstellen lassen, dass man es angezeigt bekommt. Man kann mit Hilfe, gerade vor allem Sehbehinderte, können Grafiken erklärt bekommen, dargestellt bekommen, auch mit Kontrastverschiebungen kann man gut arbeiten. Das heißt, man kann so schon viel tun, um Barrierefreiheit ein Stück weit zu nutzen, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Also das finde ich einen ganz konkreten Nutzen und eine ganz konkrete Hilfe für eine Kommunalverwaltung, wenn das richtig genutzt wird. Soweit sind wir aber alle noch nicht, auch in Aschaffenburg noch nicht. Das heißt, wir sind da auch im Lernen, wir sind in der Vorbereitung. Ich bin gerade mit meinem Team dabei, überhaupt dafür auch eine Lobbyarbeit im positiven Sinne darzustellen, weil wir uns dem Thema nähern müssen. Es gibt bei uns auch in der Verwaltung diejenigen, die sagen, lasst mir mal Ruhe mit dem ganzen Zeug. Und wir werben eben dafür, dass die Realität halt ist, dass es da ist. Und wir als Verwaltung nur gestalten können, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und dann zwar im positiven Sinn. Wie nutzt es uns? Wie können wir das der Stadtgesellschaft so gut darstellen, dass es auch denen hilft? Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die eigene Regulierung kann nur sein, dass wir uns selber Standards setzen, die ethnisch auf diese Sachen reagieren.
Ich glaube, was in diesem Blog jetzt deutlich geworden ist, ist, dass man sich damit beschäftigen sollte, gerade auch als kreativer Mensch, dass es ein Teil ist, der da ist, der auch nicht mehr weggehen wird und dass es sich lohnt, dass wir uns damit auseinandersetzen. Oder, Herr Tendler?
Ja, ich habe mich jetzt eingemischt nochmal an der Stelle, weil mir ist gerade ein Gedanke gekommen, wirklich ganz spontan. Wir gehen hier in Aschaffenburg davon aus, dass die künstliche Intelligenz etwas ist, was da ist und nicht mehr weggeht. Punkt. Wir gehen noch einen Schritt weiter davon aus, dass künstliche Intelligenz eigentlich in der Zukunft nicht nur eine technische Lösung ist, sondern die digitale Infrastruktur. Also vor einigen Monaten sagte man noch, Digitalisierung ist die Infrastruktur. Aber heute, so wie wir das betrachten in Aschaffenburg, ist die Digitalisierung eigentlich eher die Dampfmaschine, die vor 200 Jahren erfunden wurde. Und die KI ist das, was heute daraus geworden ist, mit einer unglaublichen Beschleunigung inzwischen. Das heißt also, dieser Effekt, dass künstliche Intelligenz etwas wird, was zentral in unserem Arbeiten, in unserem Leben eine Rolle spielen wird, der ist heute schon gelegt und der wird sich vervielfachen in kürzester Zeit. Deshalb ist das, was wir gerade von dir, Samira, gehört haben, auch wirklich richtig. Wir kommen da nicht mehr hinterher. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass pro Tag Trillionen von KI-Effekten, Worten, Texten, Befehlen geschrieben werden, die alle auf dem Gesamtgut der Menschheit basieren. Und wenn Sie dazu noch beachten, wie billig eigentlich KI heute ist, also wenn ich bedenke, dass ich mit 20 Euro im Monat 5, 6, 7, 8 grundsätzliche Mitarbeiterinnen mir erschaffen kann, die für mich bestimmte Arbeit erledigen, nicht gleichwertig, aber ausreichend, das ist das einen immensen wirtschaftlichen Vorteil für mich oder für die Verwaltung einen arbeitstechnischen Vorteil bringt. Denken Sie nur an die bevorstehende Verrentung, die in den nächsten Jahren stattfinden wird, ja. Dann wären kleine Abgaben pro Nutzer, pro Nutzung von Cents, die würden sich in einem Jahr auf Summen zusammentragen, wo man sicherlich eine Art GEMA-Prozess daraus machen könnte.
Sie haben jetzt nochmal das ganz große Feld aufgemacht, Herr Tendler. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Thema, wer kontrolliert das eigentlich alles? Wer steuert das? Ist vielleicht der bessere Begriff, weil Kontrolle immer so etwas Obrigkeitsstaatliches enthält. Aber eine gewisse Art von Steuerung, eine gewisse Art des bewussten Umgangs damit, wie es hier in dem Podcast jetzt auch schon genannt wurde, ist ja schon irgendwie geboten und wichtig, Frau Tschetsche. Steuern, welche KI-generierten Bilder in Umlauf kommen, ist das eine Frage, die wir mit den Plattformbetreibern diskutieren müssen? Muss die Politik noch deutlich mehr regulieren, wo wir doch eigentlich in einer Zeit der Überregulation schon unterwegs sind? Oder liegt die Verantwortung letztlich, und in die Richtung haben Sie schon ein, zwei Andeutungen gemacht, nicht bei uns allen, den Nutzern und Nutzerinnen selbst? Wenn wir wissen, dass KI so mächtig ist, wie das der Herr Tendler gerade beschrieben hat, dass wir uns alle dafür fit machen müssen, um in dieser neuen digitalen, KI-basierten Welt leben, dass wir damit klarkommen.
Absolut richtig. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich dahin kommen werden müssen. Meine optimistische Haltung ist, dass wir auch dahin kommen werden, dass wir als Nutzerinnen oder als KonsumentInnen da tatsächlich einen gewissen Blick oder eine kritische Herangehensweise entwickeln werden müssen. Positiv hervorzuheben ist ja, dass zum Beispiel Gen Z, man sagt denen nach, dass da 9 von 10 KI schon im Einsatz haben. Das heißt also, tatsächlich sind jüngere Generationen jetzt schon dabei, sich fit zu machen in dem Bereich. Das heißt, wir wissen genau, in welchen Generationen oder Bereichen wir vielleicht einfach noch Angebote schaffen sollten, um Menschen einfach vollumfänglich fit zu machen. Die Politik sollte und kann an der Stelle definitiv unterstützen und das aktiv vorantreiben, denn ich glaube, dass eben gerade die Politik und die Demokratiefreunde in Deutschland natürlich ein großes Interesse daran haben sollten, für Frieden und Freiheit auch die Extrameile zu gehen. Weil die Desinformationsthematik und die Fakes und wie das im Prinzip auch Wahlen beeinflussen kann, wie das Menschen beeinflussen kann, wie das Menschen radikalisieren kann oder Gruppen auseinanderzieht, den gesellschaftlichen Frieden ja damit wirklich auch gefährdet. Das ist ja ein reales Problem und wir sehen das hier manchmal in kleinen, aber auch manchmal in großen Themen. Wir sehen das auch weltweit, dass wir da wirklich derzeit manchmal auch hilflos dem gegenüberstehen. Und das wird nicht so einfach sein. Das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, weil die Technologie sich einfach so wahnsinnig schnell entwickelt und wir Menschen ändern uns halt nicht so schnell und auch nicht so gern so schnell. Und deswegen muss es meiner Meinung nach auf vielen verschiedenen Wegen Angebote geben, Menschen kompetent zu machen. Und dieser kritische Diskurs, wie wir ihn jetzt auch hier im Podcast führen, der sollte tatsächlich auch dann in der breiten Bevölkerung stattfinden, überall.
Haben Sie das Gefühl, dass wir schon auf dem richtigen Weg da sind? Weil ich glaube, Herr Tendler hat diese Diagnose ganz am Anfang gebracht, dass selbst Kommunen da mal ein minimales Stück des Weges erst zurückgelegt haben. Und wenn man so in die Gesellschaft reinguckt, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass dieser Kompetenzaufbau auch nur annähernd in ausreichender Menge und ausreichender Geschwindigkeit stattfindet. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus, dass wir da irgendwann einen Turbo zünden können?
Ja, ich glaube, es hängt sehr viel mit den Narrativen über künstliche Intelligenz der Jahrzehnte in Science-Fiction-Filmen und in Literatur natürlich erlebt haben. Und da wird dann immer gerne auch mal so ein richtiges Doomsday-Szenario gerne gezeichnet. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, wenn wir über KI nachdenken, wenn wir über KI sprechen, natürlich auch relativ schnell hervorrufen können. Und solange wir diese Narrative natürlich vorwiegend haben oder hatten, ist es natürlich super schwierig, Menschen, die jetzt nicht im Alltag oder durch die Arbeit genötigt sind, sich mit den Technologien auseinanderzusetzen und, oder vielleicht auch schon allgemein digitalisierungskritisch unterwegs sind, die zu erreichen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir dann schaffen, wenn wir die Narrative über einen längeren Zeitraum hinweg ändern und mehr auf so ein, ich sage jetzt mal, realistisches Szenario zurückkommen, ne? Dass wir ein bisschen wegkommen von diesen, entweder alles zu glorifizieren, was technisch da kommen kann und für uns irgendwie Probleme lösen wird, aber eben auch nicht das Ende der Welt herbeireden, sondern wirklich einfach realistisch Anwendungsszenarien, auch wenn die ein bisschen langweiliger sind, vielleicht auch weniger emotionalisieren. Aber das ist nun mal die Realität. Wir arbeiten damit. Es ist schon in ganz vieler Technik auch drin, wo wir vielleicht auch gar nicht merken, dass wir schon KI benutzen und wirklich auch gerne nutzen. Und ich glaube, mit den Narrativen, da kann man sehr viel machen und natürlich dann mit Schulungsangeboten ganz konkret.
Wir haben jetzt über die langweilige Alltagstechnik gesprochen. Und Herr Tendler, gibt es ein Beispiel, über das ich jetzt mit Ihnen gerne kurz reden würde? Es gibt ja Technologien, um KI-generierte Bilder zu identifizieren, zu kennzeichnen. Es gibt vielleicht auch die eine oder andere Regel aus dem AI-Act der EU, wo ja auch ein paar Dinge festgeschrieben sind, die man tun und lassen darf. Das, sind wir da auf einem guten Weg oder gibt es da überhaupt einen Weg?
Ich glaube, es wird im Endeffekt alles gut. Aber ich glaube auch, dass wir die gleichen Fehler mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz machen werden, wie wir die auch mit der Industrialisierung gemacht haben. Ja? Also wenn Sie sich heute die Welt angucken, wir haben einen Bruchteil der hungernden Menschen, die es noch vor 100 Jahren auf diesem Planeten gegeben hat. Wir, trotz aller Krisenherde, interagieren wir auf einem viel höheren Niveau miteinander. Und ich bin überzeugt davon, dass künstliche Intelligenz genauso wie die Industrialisierung es war, zu einem festen Bestandteil unserer gesellschaftlichen und auch unseres gesamten Lebens werden wird. Was wir allerdings noch nicht verstanden haben, ist, welche Auswirkungen das mit sich bringen wird. Ja? Sie können davon hundertprozentig ausgehen, dass es viele Berufe, die wir heute als ganz normal empfinden, nicht mehr geben wird. Ja? Sie bekommen es in der Zeitung wahrscheinlich tagtäglich mit. Ich bekomme es in meinem Beruf als Berater und Entwickler auch mit. Gestern ging ein amerikanisches Schreiben durch meine Online-Gemeinschaft, dass in Amerika der Höchststand an arbeitslosen Entwicklern, also Softwareentwicklern, da ist. Also wir werden etwas erleben, was wir noch nie erlebt haben vorher. In Aschaffenburg weiß man, dass sowas passieren wird. Sie hatten hier die Tuchindustrie, die Kleidungsindustrie. Und Sie wissen auch dann natürlich, dass die Einführung von Maschinen das Webertum ruiniert hat. Dass die Menschen, die in den Gemeinden, die rund um Aschaffenburg gelebt haben, plötzlich kein Auskommen mehr hatten. Das war eine harte Zeit. Wir sollten uns immer mal besinnen aus der Vergangenheit, was neue Technologien mit sich bringen. Das Wichtigste wäre, und wir sitzen ja hier in einem Raum digital, da wenn ich umschaue, die ganzen geschichtlichen Aufarbeitungen. Man muss aus der Geschichte lernen, was passiert ist. KI ist neu, aber die Effekte sind nicht neu. Wir kennen das aus der Buchpresse, aus der Zeitungspresse, aus dem Radio, aus dem Fernsehen, aus der Digitalisierung. Immer wieder gab es massive Medien- und industrielle Kulturbrüche. Aber wir tun immer so, als ob es alles neu ist. Der wichtigste Weg, den wir finden müssen, ist, wie wir denn die Menschen nicht nur denen das erklären, wie sie mit dieser Form der Veränderung umgehen müssen, sondern auch, wie sie daran partizipieren können. Also meine Angst wäre doch dann, wie steht es um meinen Beruf? Werde ich noch gebraucht in einigen Monaten? Ja? Und wieso soll irgendjemand im Ausland daran verdienen, dass seine Technologie mich ersetzt, dass mit meinem Wissen trainiert wurde, quasi? Ja? Also wir müssen diese ganzen Diskussionen, die wir schon mal hatten, als die Roboter aufkamen in den Fließbändern, komplett neu aufleben lassen und uns fragen, was ist uns das wert, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, die uns entarbeitet? Das könnte durchaus passieren. Es werden neue Berufe kommen. Wir werden viel mehr soziale Berufe, menschliche Berufe haben. Rollen wie Journalisten, die vermitteln, die klar machen, und Journalisten natürlich auch. Ja, wir werden weiterhin Stadtverwaltungen brauchen, weil selbst wenn wir die Hälfte der Menschen mit KI in Aschaffenburg ersetzen würden, was um Gottes Willen niemand will, es ist am Ende doch so, dass wir nicht zu einem Bildschirm gehen, sondern wir gehen zu Menschen, die wir kennen. Ja? Das wird sonst nicht funktionieren. Wir müssen es aufs Menschliche besinnen und daran besteht die große Chance.
Ich finde, dass das auch schon fast ein wunderbares Schlusswort wäre. Wir sind aber noch lange nicht am Ende, weil wir aber das Zurückbesinnen auf das Menschliche, auf menschliche Kompetenzen, die wichtiger werden und redundante, langweiligere Arbeiten vielleicht uns tatsächlich irgendwann mal von einer, die das kann, abgenommen werden, finde ich eigentlich schon einen so positiven Ausblick, dass ich es gerne dabei belassen würde. Aber ich muss leider nochmal zurück, und zwar mit Blick auf die politischen Auswirkungen. Wir haben schon im Vorgespräch kurz darüber geredet, dass KI, dass Fakes, die durch KI erzeugt werden, gerade auch Bildfakes, Deepfakes, massive Auswirkungen auf politische Diskursräume haben. Was da alles passieren kann und wie weit es inzwischen auch gekommen ist, dass Fälschungen uns in unserem Alltag begleiten. Wie bewerten Sie dieses Risiko für die Demokratie? Und ja, was würden Sie sagen, was kann man da auch relativ schnell dagegen tun? Nächstes Jahr Kommunalwahl hier in Aschaffenburg auch, in Bayern. Und das Risiko, dass wir bei der Art, wenn wir Informationen aufnehmen, aus der Müllhalde beschissen und betrogen werden.
Tatsächlich ein riesengroßes Problem, das Sie da ansprechen. Und das haben wir ja jetzt bei der Bundestagswahl auch erlebt. Und da wird auch vielfach davor gewarnt. Das heißt, im Prinzip ist es ja so, wir haben natürlich jetzt durch die Möglichkeiten von generativen Tools, haben wir die Möglichkeit, in einer Geschwindigkeit und in einer Masse Bilder zu erzeugen. Und die können wir natürlich auch erzeugen, um gezielt Menschen zu manipulieren. Wer daran ein Interesse hat, wird es auch tun und wird es auch massiv tun. Und es wird Menschen geben, die sozusagen ihr Weltbild darin bestätigt sehen und dementsprechend natürlich auch gar nicht bereit wären, das kritisch zu hinterfragen. Also unser Appell, Dinge kritisch zu hinterfragen, zu recherchieren, Quellen zu checken, verfängt natürlich nicht bei allen Leuten, denn es ist nun mal, wir leben da in diesen Bubbles durch soziale Medien und vielleicht auch andere gesellschaftliche Themen befeuert. Und innerhalb dieser Bubbles oder ja, Echokammern, die wir hier haben, werden diese Fakes natürlich immer eine Verbreitung finden. Das heißt, es wird immer Wege geben, Bilder zu verbreiten, selbst wenn die einzelne Plattform sagen würde, ich versuche da jetzt Maßnahmen dagegen vorzugehen, dann finden wir halt andere Wege, wie wir in die Verbreitung kommen. Das heißt also, die Hoffnung ist, dass wir Menschen jetzt durch die Gewöhnung an diese Fakes und dass jetzt doch mittlerweile doch hoffentlich bei jedem angekommen ist, dass wir Bildern so, wie sie sind und wie wir sie erleben, nicht einfach vertrauen können, dass sich da irgendwo so ein Gewohnheitseffekt einstellt. Ne? Und das heißt, ich bin es gewohnt, jedes Bild, das ich so bekomme, zu überprüfen. Es passiert ja auch teilweise seriösen Medien mal, dass sie aus Versehen eine Falschnachricht verbreitet haben, weil in der Eile es dann vielleicht auch nicht die Sorgfalt gegeben hat, das zu überprüfen. Und das heißt, ich glaube, da können Medien, gerade auch MedienvertreterInnen, können da wirklich Vorreiter sein, zu sagen, okay, wir halten an, wir gehen jetzt mal nicht die Geschwindigkeit weiterhin mit, die Erste zu sein, die eine Nachricht irgendwie weiter verbreitet oder schnell dran ist, sondern wir versuchen uns an diese Sorgfaltspflicht wirklich immer wieder zu erinnern. Und wenn das bedeutet, dass wir dann eben nicht die Ersten sind, dann ist es halt so. Dafür können Menschen uns vertrauen. Und das Gleiche gilt natürlich für eine Stadtverwaltung, sich da so eine Verpflichtung auch aufzuerlegen, zu sagen, wenn es von uns kommt, dann gehen wir, dann ist es vielleicht auch erst morgen veröffentlicht, aber dafür haben wir alles sorgfältig geprüft mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben. Und genau, da kann man sich drauf verlassen. Ich glaube, dieser Wert ist wahnsinnig geschätzt, wenn Menschen wissen, ah okay, hier habe ich jemanden, die stehen zu dem, was sie schreiben, die stehen zu dem, was sie veröffentlichen und die stehen auch dafür gerade, wenn es mal vielleicht schief gelaufen ist und das passiert dann nicht so häufig.
Es gibt da in der Medienbranche übrigens die schöne relativ alte Regel, dass man der Erste sein sollte, der über etwas berichtet, aber der Erste, der richtig über etwas berichtet. Und sich immer mal wieder an diese Regel zu erinnern, schadet nichts. Herr Leiderer, haben wir aus Ihrer Sicht als Bürgermeister eine viel deutlich wahrnehmbarere öffentliche Debatte über den Umgang mit den Technologien, über die wir hier sprechen? Und brauchen wir die auf allen politischen Ebenen oder gibt es Ebenen, wo Sie sagen, da muss jetzt viel mehr passieren?
Also zur ersten Frage erstmal ja, wir brauchen da eine ganz große öffentliche Debatte über die übergeordneten politischen Ebenen. Natürlich bräuchten wir das auch, aber ich sage mal, ganz wichtig ist es in der Kommune. Weil eine Kommune macht, Herr Tendler hat es vorhin gesagt, auch viele Fehler, was einfach so Reflexe sind. Ich will es mal an einem Beispiel machen. Wir haben eine Pressearbeit, die aus den 80er Jahren stammt. Eine Verwaltung sendet Informationen. Eine Verwaltung geht nicht oder in der Regel nicht im Dialog. Eine Verwaltung hat nicht, ich sage mal, ein Krisenmanagement-Team, das auf der Kommunikationsebene reagiert. Man hat eine Person oder zwei Personen, die schreiben Pressemeldungen. Dann hat man irgendwann mal gesehen, oh, Social Media ist wichtig. Dann hat man gesagt, oh, jetzt brauchen wir jemanden, der macht Social Media. Macht Social Media, so, Feld abgedeckt. Aber es passiert nichts Proaktives. Es gibt eine Debatte über TikTok. Verwaltungen haben gesagt, machen wir nicht, dürfen wir nicht, ist ein Bereich, da wollen wir nicht hin. Ja, kann, so kann man denken, aber man muss das auch mal, aus meiner Sicht, ich finde, man muss was aufbrechen. Das Feld gibt es ja, wir sind halt nur nicht dabei. Also ich will damit nur sagen, da gibt es so viele Sachen, wo Verwaltungen hinterherhingen, weil sie einfach als Ordnungskommune ein Sendebedürfnis haben, aber nicht in den Dialog gehen mit der Stadtgesellschaft. Wir bräuchten viel mehr Bürgerbeteiligung, viel mehr Bürgerdialoge, viel mehr Aufklärung auf Medienkompetenz. Wir müssten viel offener und transparenter damit umgehen, was da passiert, auch was bei Wahlen passiert, was vielleicht nächstes Jahr in der Kommunalwahl passiert. Und deswegen ist mein Appell, die Pressearbeit, wie es Kommunen gewöhnt sind, müsste fundamental auf den Kopf gestellt werden und viel erklärender berichten und nicht nur einfach die Pressemeldung raushauen, so und so ist es, und verkünden, sondern es muss greifbarer sein, erklärender sein. Es muss ganz anders im Dialog eingebettet sein. Und dann erreichen wir vielleicht auch die Gesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger. Soweit sind wir noch nicht.
An dieser Stelle wird es jetzt ganz schwierig, weil wir waren jetzt auf einer sehr hohen, auch einer sehr ethisch beladenen Ebene unterwegs. Ich finde das aber auch wichtig, dass man mal immer ein bisschen von oben auf Themen aufschaut. Und ich habe jetzt schon viel Spannendes auch gehört. Zum voll auf den letzten Themenblock gehen wir jetzt aber nochmal ganz in die Praxis von städtischer Arbeit, auch von städtischer Verwaltungsarbeit, Herr Leiderer. Und insofern ist der Weg gar nicht so weit von dem, was Sie zuletzt gesagt haben, weil gerade bei dem Thema Stadtentwicklung und bei dem Thema, wie erkläre ich Stadtentwicklung, wie kommuniziere ich in diesem Fall, wo hilft mir da KI, wo schadet sie mir vielleicht mehr, kann das ein sehr schönes plastisches Beispiel sein, wo es darum geht, wie gehen wir auf diesem revolutionären Weg, den KI bringen wird, weiter. Herr Leiderer, das Thema Stadtentwicklung habe ich angesprochen und dabei spielt die visuelle Vorstellungskraft eine große Rolle. In Planungsprozessen geht es viel um Simulationen, sich Varianten anzuschauen. Wie könnte aus Ihrer Sicht KI genutzt werden, um urbane Zukunftsvisionen, die radfreundliche Stadt, die grünere, klimaresistentere Stadt, realistisch und für Bürgerinnen und Bürger verständlicher zu visualisieren?
Jetzt wird es ganz positiv. So. Und zwar ist es so, dass man natürlich mit Hilfe von diesen Simulationssachen, auch jetzt gerade jetzt digitale Zwillinge, sehr viele Möglichkeiten passieren, wo Bürgerinnen und Bürger direkt nachvollziehen können, was passiert, wenn dessen das umgesetzt wird. Ich gehe erstmal noch in eine Stufe zurück. Im Stadtrat ist es so, dass wir irgendwas planen und macht mir immer erstmal eine Vorortbegehung. Da fahren dann 10, 12 Stadträte, die Hälfte fährt mit dem Auto, die andere Hälfte vielleicht mit dem Fahrrad, wenn es gut läuft. Aber erstmal dahin, dann lassen wir alle unseren ökologischen Fingerabdruck, dann gehen wir vor Ort und dann stellen wir uns das ungefähr vor, wie das sein könnte. Ja, das ist toll, aber die Zeit wäre dann vorbei. Dann sitzen wir im Sitzungsraum, es wird eingeblendet. Man kann dann mit Hilfe dieser ganzen Struktur das viel, viel besser nachvollziehen, was da passiert. Man hat sofort Entscheidungen. Und man ist schneller in der Bearbeitung und alle positiven Effekte, die ich gerade gesagt habe, kommen dann dazu. Also kein ökologischer Fußabdruck, man hat es noch besser sichtbarer, man hat es besser nachvollziehbarer. Also so. Und das Ganze geht natürlich in die Stadtgesellschaft rein. Wenn Stadtgesellschaft, wenn man eine Bürgerbeteiligung macht und man sagt, man skizziert 2, 3 Alternativen, spielt die nach, lässt die auch so ablaufen und dann können Bürgerinnen und Bürger sehr nachvollziehbar und klare Entscheidungen treffen, wie das Produkt am Ende wird. Das können wir jetzt nicht. Heute ist jemand da, der beschreibt die Vision, der sagt, es wird alles besser und es wird das und das passieren. Nur mit Hilfe diesen KI-Tools beziehungsweise mit digitalen Zwillingen und Simulationsgeschichten werden wir eine ganz, ganz andere Beteiligungskultur in den Kommunen bekommen und das wird sehr positiv.
Wie nah sind wir an dem, was Herr Leiderer gerade beschrieben hat? Wie gut sind KI-Modelle heute, um solche urbanen Entwicklungsschübe darzustellen, um Varianten darstellen zu können oder wo muss technisch noch nachgearbeitet werden?
Da kann ich mich absolut Herrn Leiderer anschließen. Wenn wir im Bereich der digitalen Zwillinge und der Visualisierungen sind, die in Planungsbüros zum Beispiel vorhanden sind, also professionelle Werkzeuge, um Zukunftsszenarien zu visualisieren, da sind wir definitiv in der Lage, das zu tun. Für, ich sage jetzt mal, normale NutzerInnen von generativen KI-Tools, über die ich jetzt davor auch schon gesprochen habe, die sind für diese Art von Visualisierungen nicht geeignet. Das liegt einfach aber auch daran, dass wir ja kein exaktes Abbild eines Produkts oder auch eines Gebäudes mit physikalischen Begrenzungen und Themen, das kann so ein reguläres, bildgenerierendes Modell nicht wissen. Also da fehlt einfach das Kontextwissen. Aber wofür eben die Tools so viel gut geeignet sind, sind zum Beispiel allgemeine Zukunftsszenarien, Zukunftsvisionen, zum Beispiel, wie könnte eine Stadt im Jahr 2050 aussehen, so auf diesen Allgemeinplätzen. Da glaube ich, funktionieren die Tools sehr, sehr gut. Da würde ich auch empfehlen, das auszuprobieren. Da kann man dann auch eben eher die abgefahrenen Sachen machen, um eine Idee einfach mal zu transportieren, Menschen so ihre Vorstellungskraft anzuregen. Es ist immer nur dann nicht zu empfehlen aktuell, wenn es doch entweder exakt mit der Heimat was zu tun haben soll. Ein Ort, den Menschen kennen, das wäre ja hier in Aschaffenburg, kennen ja die Bürgerinnen und Bürger ihre Ecken, auch die hässlichen Ecken haben einen Charme und auch die Ecken und Kanten, die natürlich nicht optimal und perfekt sind, die sind ja liebenswürdig und die braucht es dann eben auch, damit man sich sozusagen seine Heimat auch gut vorstellen kann. In dem Bereich würde ich dann wirklich tatsächlich eher professionelle Visualisierungen empfehlen. Das ist jetzt nicht etwas, was ein normaler Nutzer mit generativer KI machen kann.
Herr Dentler, Sie haben schon angesprochen, den Vergleich zur industriellen Revolution gezogen, dass sich Dinge verändern werden. Es werden sich Jobs verändern, es werden sich aber auch demokratische Prozesse verändern, wie der Herr Leiterer gerade beschrieben hat. Wie wird sich aus Ihrer Idee als Berater kommunale Demokratie, aber auch kommunale Verwaltung verändern? Wird sie wirklich bürgerfreundlicher dank der neuen Technologien? Oder ist das eine Fiktion, weil auch in der industriellen Revolution hat man Dinge sich erhofft, die dann nicht so eingetreten sind?
Wieder der Rückblick. Ich schaue mich jetzt wieder hier im Digitalladen um und sehe die Vergangenheit von Aschaffenburg. Und da sind viele Sachen, die gehe ich jetzt nicht drauf ein, die auch was mit guten Erinnerungen, mit schlechten Erinnerungen zu tun hat. Alles Sachen, aus denen wir lernen können. Sie haben hier in Aschaffenburg wirklich das große Fund, dass Sie auf der einen Seite eine bewahrende Erinnerung haben, die proaktiv mit hier zum Beispiel im Digitalladen und mit Schriften, mit Büchern ja, nach außen geht. Sie haben, da muss ich auch mal die Presse mal loben, einfach auch ein Presseorgan, das sehr proaktiv mit der Realität in Aschaffenburg umgeht. Ja, ich habe noch nichts bei Ihnen gelesen, was in irgendeiner Form dazu geführt hätte, dass man den Eindruck hätte, dass Sie die Realität beeinflussen wollen. Das halte ich für sehr positiv. Sie haben auf der anderen Seite auch eine Stadtverwaltung, die extrem offen ist. Ich persönlich arbeite ja mit einigen Stadtverwaltungen im Bereich zusammen. Ich kenne keine andere Stadtverwaltung, die so offen der Zukunft gegenübersteht, wie Sie hier in Aschaffenburg die haben. Das bedeutet also, wenn Sie das alles zusammennehmen, haben Sie hier eine gute Grundlage, etwas zu schaffen, was, so wie ich es gelernt habe, in Aschaffenburg ein grundgenetischer Faktor für Sie ist. Sie alle hier leben in einer Stadt mit 72.000 Bürgerinnen und Bürgern, alle irgendwo kennen. Sie sind in Vereinen organisiert. Sie treffen sich in einen der 200, ich hoffe, ich sage nicht falsch, 40 Biergärten. Sie sind hier in irgendeiner Form immer miteinander in Interaktion. Und wenn wir uns jetzt an das erinnern, was ich vorhin gesagt habe, KI, also diese neuen Technologien, ermöglichen uns eigentlich, den Freiraum zu erhalten, diese Zwischenmenschlichkeit zu verstärken. Und das ist das, was ich mir wünsche und was dann passieren wird, wenn wir begreifen, was KI in ihrer Wurzel eigentlich ist. Es ist kein anderes Menschwesen, es ist keine wirkliche Intelligenz, aber es ist etwas, was sich perfekt auf unsere Bedürfnisse und auf die unsere Arbeit zuschneiden lässt. Und dieses Potenzial muss einfach erkannt werden und in einem so schnell wie möglich kurzen Prozess umgesetzt werden. Das sehe ich aber für Sie hier wirklich auf allen Ebenen riesengroße Chancen, die erschaffen wurden. Wirklich.
In solchen Runden kann man vieles nur anreißen. Und bei der Menge der Biergärten will ich Ihnen jetzt nicht widersprechen, weil ich sie nie gezählt habe. Die Zahl erschien mir sehr hoch, aber auch da gilt natürlich, dass es nicht auf die Menge ankommt, sondern auf die Qualität. Und da können wir uns hier in Aschaffenburg, glaube ich, nicht beschweren, was die Biergartenqualität angeht. Lassen Sie uns zum Ende noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Sie haben es ja jetzt eben schon gemacht. Ich würde es jetzt gerne noch mal auf die etwas höhere Ebene nehmen. Wir haben über Chancen und Risiken von KI-generierten Bildern gesprochen, über kreative Möglichkeiten, über regulatorische Herausforderungen, über gesellschaftliche Veränderungen und auch über die Tatsache, dass wir alle gut beraten sind, die Augen davon nicht zu verschließen. Lassen Sie uns noch mal so 5 Jahre nach vorne schauen, wobei 5 Jahre ja fast ein viel zu langer Zeitraum sind. Vielleicht in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Was wird da die wichtigste Entwicklung sein, auf die wir uns freuen dürfen, aber mit der wir auch irgendwie umgehen müssen?
Ich habe jetzt in den letzten Gesprächen, die ich zu diesem Thema geführt habe, gelernt, dass man es immer so regional wie möglich beziehen soll, weil überregional oder international kann man sich das kaum vorstellen. Ich glaube, dass in 5 Jahren in Aschaffenburg eine starke Basis dafür gelegt worden ist, diesen gesellschaftlichen Shift, diese gesellschaftliche Veränderung, die wir erleben werden, so gut wie wir Menschen das können, zu begleiten und das Positivste daraus zu ziehen. In Bildung, in sozialer Interaktion, in Wirtschaft und, was mir persönlich wichtig ist, auch in einer Klimaauswirkung, die wir damit produzieren. Also ich habe da hier in Aschaffenburg wirklich eine sehr positive Einstellung zu, überall gefunden. Und ich glaube, Sie müssen einfach das, was Sie jetzt mit solchen Interviews hier starten, in einen Prozess umwandeln, der nicht nur von einer Stadtverwaltung, sondern von einer Stadtgesellschaft getragen werden muss. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass das nicht alleine die Pflicht einer Stadtverwaltung ist, weil die macht hier schon wirklich viel mehr, als man das normalerweise von Stadtverwaltungen in der Interaktion von solchen Prozessen erlebt. Sie werden im Sommer erleben, wie in einem Festival, Dialog City, Europa, sich Menschen zusammenfinden werden, die unter anderem sich auch mit der künstlichen Intelligenz der DiMa beschäftigen werden, die hier entwickelt worden ist. Und die genau das zeigen wird, wie ein Teil von Verwaltung in Interaktion mit den Bürgern und Bürgerinnen sich positiv verändern kann. Und diesen positiven Schub, den sollten Sie einfach mitnehmen und dann nicht, so wie ich am Anfang vielleicht ein bisschen negativ geklungen habe, sich von den negativen Dingen beeinflussen lassen, sondern darauf vertrauen, dass wir Menschen in der Lage sind, uns anzupassen, auch verantwortungsvoll.
Frau Cicci, Ihr Blick nach vorne.
Was ich gelernt habe zum Thema KI ist, dass wir tatsächlich dazu tendieren, kurzfristige Entwicklungen zu überschätzen und langfristige zu unterschätzen. Deswegen ist es ganz schwierig, sowohl in diesen 12 bis 24 Monaten zu denken oder in den 5 Jahren. Sagen wir mal, vielleicht in der nahen Zukunft kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass wir wirklich eine breite Umstellung in Wirtschaft und in der Arbeitswelt erlebt haben werden. Nämlich, dass im Prinzip der Einsatz dieser Tools, sage ich jetzt mal, oder verschiedener Technologien, die KI gestützt sind oder vielleicht auch von KI gesteuert werden, dass wir das einfach angenommen haben. Dass das ein ganz normaler Bestandteil wie die E-Mail, die Internetnutzung, die sozialen Medien etc. sind. Und dass gar nicht mehr diese Frage, will ich mich da anschließen, will ich mich da lieber raushalten, komme ich da irgendwie dran vorbei, geht der Hype endlich wieder weg und ich kann mich dem entziehen. sondern dass wir da einfach eine Akzeptanz und auch eine also nüchterne Nutzung erleben werden. Das ist mal meine Prognose für die nähere Zukunft. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade im Bereich von Stadtmarketing oder auch Kommunikation im kommunalen Bereich, dass wir da gute Vorreiterprojekte sehen werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. In den Trainings, die ich gebe, unter anderem ja für Kommunikationsteams oder Stadtmarketingteams, da reden wir auch gerne über das Thema, wie kann ich das konzipieren. Ne? Und Herr Leiderer hat ja jetzt erzählt, wie das momentan gehandhabt oder auch konzipiert wird jetzt in Aschaffenburg. Und ich glaube, solche Projekte, solche Lösungen, die werden lokal oder regional entwickelt werden. Und da gibt es bestimmt Vorreiter, Leute, die das vorantreiben, Leute, die da den positiven Nutzen davon in den Vordergrund stellen, aber auch diese Guidelines geben, damit Menschen eben sich sicher fühlen in der Nutzung und im Umgang mit diesen neuen Technologien und dass wir dann sozusagen so ein bisschen so eine Homogenisierung erfahren werden. Und ob die aus der Wirtschaft kommt, werden wir sehen, oder ob das nicht tatsächlich eher so ein bisschen die Gemeindewelt, diese kommunale Ebene ist. Das könnte ich mir sogar in dem Fall interessanterweise gut vorstellen. Könnte man vielleicht an einer anderen Stelle mal diskutieren, warum ich nicht glaube, dass es zwangsläufig aus der Wirtschaft kommt.
Herzlichen Dank, Herr Leiderer. Als Hauser haben Sie wie immer in unserem Podcast das letzte Wort. Ihr Blick nach vorne auf KI und die Welt der Bilder.
Jawohl, ich gehe erstmal bei der KI erstmal in den Rückblick. Wo standen wir vor 24 Monaten in Sachen KI? Da hat noch nicht die breite Gesellschaft die Möglichkeit gehabt, mit generativen KIs zu arbeiten. Da gab es 24 Monate, glaube ich, war ChatGPT noch gar nicht am Start. So, jetzt hat sich in den letzten 24 Monaten die Entwicklung so dynamisiert, dass wenn wir jetzt die nächsten 24 Monaten betrachten, ich überhaupt gar nicht wagen möchte, was dabei rauskommt, welche unvorhersehbaren Möglichkeiten sich da auftun, welche Chancen und auch Risiken. Das heißt also, mein Appell ist da einfach dranbleibe, es wird viel passieren. Und wenn wir den Blick in die nächsten 5 Jahre richten, was bei KI fast unmöglich ist aus dem jetzigen Blick, kann ich aber nur aus der jetzigen Realität eins sagen. Ich bin ja auch für Personal zuständig in der Stadtverwaltung und wir werden in den nächsten 5 Jahren einen erheblichen Teil unserer Stadtverwaltung verlieren und wir müssen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung etc. vieles kompensieren, damit wir den Service für unsere Stadtgesellschaft aufrechterhalten können. Und das ist das, wo ich sage, das muss passieren und dafür stehe ich.
Ein ganzer Dank an meine Gesprächspartner. Ich habe heute wieder viel gelernt, deshalb mache ich diese Moderation hier auch so gerne. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben und ich kann Ihnen versprechen, es wird in dieser Podcast-Reihe spannend weitergehen. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.